Das ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen, vor denen wir hier in Deutschland, vielleicht auch in Europa als Gesellschaft stehen, dass Menschen in der Lage sind zu wissen, was sie alles können und motiviert sind, daraus auch wirklich zu handeln.
Wohin geht man, wenn man lernen will, wie man am besten ein Unternehmen gründet? Na, in die Schule. Am Potsdamer Hasso-Plattner-Institut spielt daher die School of Entrepreneurship eine wichtige Rolle. Dort können Studierende des HPI lernen, wie man seinen zukünftigen Markt rockt. Leiter dieser Schule ist seit 2020 der Jurist Dr. Frank Pawlicek. Er selbst hat 2008 in Berlin ein Start-up gegründet mit dem Namen Ubitricity, das intelligente Lösungen rund um das Laden und die Netzintegration von E-Autos entwickelt. Das hat er 2018 an die britische Shell AG verkauft und die betreibt jetzt damit mehr als 7000 Laternenpfahl-Ladestationen. Wie man so etwas anstellt, das lehrt Frank Pawlicek heute auf dem HPI-Campus am Griebnitzsee. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Mach es in Brandenburg, der IHK Potsdam. Wie schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und guten Tag, Herr Pawlicek.
Hallo, ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Herr Pawlicek, ich habe es eben schon angesprochen. Wozu braucht das Hasso-Plattner-Institut eigentlich eine eigene School of Entrepreneurship? Können Sie mir das erklären?
Das mache ich gerne. Das Hasso-Plattner-Institut bildet ja die digitalen Macherinnen aus, die wir für unsere Gesellschaft so dringend brauchen. Man könnte auch sagen Informatikerinnen. Und die School of Entrepreneurship gibt es, damit ganz viele von diesen technologisch hochklassig ausgebildeten Menschen auch wissen, wie sie Technologie nutzen, um daraus am Markt skalierbare Produkte mit entsprechendem Marktbedarf und vor allen Dingen natürlich auch eigene Unternehmen aufzubauen, die auf diesen digitalen Technologien beruhen.
Wie kommt man denn an diese School of Entrepreneurship?
Ja, im Wesentlichen, indem man hier am Hasso-Plattner-Institut studiert. Und die weitere Alternative ist noch hier zu promovieren. 230 DoktorandInnen bei uns. Und als Studierender oder Studierende oder auch Doktorandin kann man hier bei uns an der School of Entrepreneurship jede Menge Veranstaltungen und Kurse belegen. Das Gute ist, dass wir mehr und mehr diese Veranstaltungen auch für externe Studierende öffnen, die das gleiche Ziel verfolgen, nämlich auf Basis ihrer Technologien zu Entrepreneuren, also zu Unternehmerinnen zu werden.
Müssen das dann schon studierte Ingenieurinnen sein?
Nein, die müssen nicht studiert sein, aber sie sollten studieren. Und es müssen auch nicht immer die Ingenieurinnen sein, denn das Tolle am Gründen ist ja, dass man häufig, nicht immer, aber häufig auch sehr erfolgreich mit einem interdisziplinären Team wird. Wir haben hier sehr viele von diesen Techies, wie man sagen würde, und freuen uns natürlich in einigen unserer Formate, gerade beim Product Builder. Da geht es darum, wie man ein tolles digitales Produkt baut, mit interdisziplinären Teams zu arbeiten und suchen deswegen auch immer Studierende anderer Fachrichtungen, genau für solche Programme oder für unseren Inkubator, in dem wir dann Startups bauen.
Sie sind ja studierter, promovierter Jurist. Sie sind selber gar nicht stromlinienförmig auf die Leitung dieses Institutes zugeschwommen. Als Schüler sind Sie bereits in die USA gegangen, ins Silicon Valley, um dort zu arbeiten. Ehrlich, wie haben Sie das denn geschafft?
Das war eine Mischung aus Zufall und Chance und dann eigentlich dem Willen, diese Chance auch tatsächlich zu ergreifen. Nachbarn von uns sind damals in Silicon Valley gezogen. Ich hatte mit 9 Jahren einen Commodore 64 bekommen und mich quasi mit viel Programmieren und Begeisterung für IT quasi schon ziemlich tief in diese Materie reingearbeitet und fand es einfach faszinierend, dann endlich mal auch vor Ort im Silicon Valley Zeit verbringen zu können. Und weil das so viel Spaß gemacht hat, habe ich tatsächlich mehrere Sommerferien hintereinander dann dort bei verschiedenen Freelancern gearbeitet und verschiedene Softwareentwicklungsprojekte mitgestaltet.
Was haben Sie denn da für die Firmen gemacht?
Teilweise im Bereich Research und Development, teilweise im Projekt 3D-Programmierung, ja, was damals dann auch immer mehr aufkam. Und zum Schluss war das ein großes Abenteuer, was ich vor allen Dingen genutzt habe, um diese ganze Kultur und Atmosphäre, die dort drüben herrscht, dass du hast eine Idee, probier's doch aus, einfach aufzusaugen. Und die Zeit hat mich einfach unglaublich geprägt.
Warum haben Sie eigentlich nicht in den USA gegründet, sondern in Berlin?
Tja, Gründen hat ja viel mit den Umständen zu tun und unter anderem natürlich auch, mit wem man eigentlich zusammen gründet. Und bei mir hat es ja insgesamt 15 Jahre gedauert, nach dem Entschluss, den ich irgendwann so lose im Silicon Valley mal gefasst hatte, und dem passenden Mitgründer. Den habe ich dann eben zufälligerweise in einer Anwaltskanzlei in Berlin getroffen und mit ihm dann so lange diese Gründungsgeschichte vorbereitet, bis wir einfach dann zum Schluss so neugierig waren, ob das jetzt klappen kann, dass wir entschieden haben, wir probieren das jetzt einfach gemeinsam aus.
In der Anwaltskanzlei hätte ich jetzt auch keinen Techie vermutet, der sagt, oh, lass uns doch mal eine Ladesäuleninfrastruktur entwickeln.
Ja, daran kann man wahrscheinlich sehen, dass Gründen eben sehr viel mit Neugier und innerer Haltung und der persönlichen Motivation, etwas zu bewegen, zu tun hat und gar nicht mal so sehr nur mit der Disziplin, die ich mal gelernt habe. Das Schöne hier am Hasso-Plattner-Institut ist, dass Menschen, die hier studieren, aber natürlich schon das technologische Rüstzeug mitbekommen, um wirklich etwas zu bewegen. Denn die Herausforderungen unserer Gesellschaft, ein Stück weit auch unseres Planeten, vor der wir heute stehen, die lassen sich eben nun mal in großen Teilen mit digitalen Technologien angehen und bewältigen. Und wenn ich da nicht erst überlegen muss, mit wem, also welchen Technologen und Technologinnen ich das gemeinsam machen kann, sondern ich beherrsche das schon selbst, dann habe ich natürlich einen deutlichen Vorsprung, gerade wenn es um das Thema Gründen geht.
Gibt es also ein Gründungsgen, Herr Pawlicek?
Tja, da können Sie jetzt viele wissenschaftliche Aufsätze drüber lesen, ob es das gibt, dieses Entrepreneurial Mindset. Die Frage ist immer, wie viel davon muss man schon in die Wiege gelegt bekommen und wie viel davon nimmt man mit? Wenn ich vorhin gesagt habe, dass Gründen viel mit einer inneren Haltung zu tun hat, dann meine ich damit vor allen Dingen, dass man motiviert ist, etwas zu bewegen, dass man neugierig ist, das sollte man in jedem Fall sein, dass man auch hartnäckig ist, denn nicht alles klappt, vieles geht doch erstmal schief und man lernt sehr schnell. Und man sollte einfach in der Lage sein, eine Idee wirklich konsequent weiter zu verfolgen. Dazu gehört es dann, dass man innerlich eigentlich ein gewisses Vertrauen zu sich selbst hat und auch zu seiner Idee, ich kann das schaffen. Und deswegen arbeiten wir hier an der School of Entrepreneurship nicht nur daran, die klassischen Gründungsmethoden, wie man die an einigen Orten ja hier in Deutschland und auch auf der Welt natürlich mitbekommen kann, hier auszubilden, ja, sondern in allererster Linie Menschen mit auf eine Reise zu nehmen, nämlich eine, sagt das Denglisch immer, Experience-Driven Education, bei der eigentlich jeder hier bei uns die Möglichkeit bekommt, ein echtes Produkt mitzuentwickeln oder auch sogar ein Startup erstmal vorzubereiten. Und wenn sich das dann alles gut und richtig anfühlt, dann auch wirklich das in echt später zu machen und parallel dazu einfach eine andere innere Motivation und eine andere Sicherheit, was kann ich selbst alles schaffen, auch tatsächlich aufzubauen. Und das ist, glaube ich, eine der großen Herausforderungen, vor denen wir in Deutschland, vielleicht auch in Europa als Gesellschaft stehen, dass Menschen in der Lage sind zu wissen, was sie alles können und motiviert sind, daraus auch wirklich zu handeln.
Sind wir eine zu satte Gesellschaft, um diesen Unternehmergeist noch nach vorne zu bringen? Geht's uns zu gut?
Das könnte man daraus ableiten. Ich bin da vorsichtig, ob es uns zu gut geht. Zum Schluss hat Gründen eben mit dieser inneren Motivation und Haltung natürlich auch was mit Ängsten zu tun oder mit Chancen zu tun, teilweise auch mit dem Müssen. Ja, ich erkläre das hier in einer unserer Vorlesungen auch immer, dass wenn ich in bestimmte Länder dieser Welt gucke, viele Leute Unternehmerinnen werden müssen, weil sie gar keine andere Alternative haben. Ich glaube aber, dass zum Schluss, so wie wir heute bilden und ausbilden, schon an den Schulen und später auch an den Universitäten, wir nicht berücksichtigen, dass über das inhaltliche Lernen hinaus, was eben viel vermittelt wird, wir weitere Kompetenzen ausbilden wollen, wenn wir später von einer neuen Generation erwarten, dass sie tatsächlich die Ärmel hochkrempelt und sagt, ich kann etwas bewegen, ich weiß, es muss getan werden, ich bin in der Verantwortung und mir ist es wichtig, hier etwas zu tun. Denn ich behaupte immer, die wenigsten Leute, die wir heute sehen, wir wünschen uns, wenn man den Statistiken glauben darf, alle mehr wieder Beamte zu werden, denn Unternehmerinnen, dann liegt das, glaube ich, nicht so sehr daran, dass die inhaltlichen Kompetenzen nicht ausgebildet sind, sondern dass wir eigentlich nicht genug Faszination für die Möglichkeit, selbst die Ärmel hochzukrempeln und eben gesellschaftlichen Mehrwert ein Stück weit auch zu schaffen, diesen meist jungen Menschen mitgeben.
Nun treffen Sie ja hier sehr viele Menschen, die was erreichen wollen. Und seit 2 Jahren führen Sie diese Schule? Haben Sie da schon erste Erfahrungen? Wie viele setzen dann ein Start-up um?
Ich merke jetzt, nachdem wir in den letzten ungefähr 18 Monaten da wirklich sehr viele Angebote aufgebaut haben, dass wir auch immer mehr Menschen mit dieser Begeisterung erreichen und dass sie dann dabei bleiben. Also ein schönes Beispiel, das aus diesem Format, dem Product Builder, bei dem wir eben digitale Produkte gemeinsam bauen, ein angenehmer Teil von Studierenden jetzt in unseren Inkubator, den Venture Builder, gegangen ist und eine eigene Idee dann tatsächlich entweder weitergebaut oder eine neue Idee so vorbereitet hat, dass daraus jetzt ein Startup entsteht.
Was entwickeln die denn da?
Oh, die unterschiedlichsten Themen. Wir sind hier am HPI ja bemüht, natürlich vor allen Dingen auf Basis von digitalen Technologien Startups entstehen zu lassen, weil das einfach natürlich ein fantastisches Potenzial nicht nur gesellschaftlich hat, sondern eben auch für bestimmte Unternehmen dann ein spannendes Wachstum zu erzielen. Was das Thema anbelangt, lassen wir, wenn es irgendwie geht, natürlich den Studierenden da freie Wahl, denn du musst wissen, warum du morgens aufstehst und es muss dich so faszinieren, dass du dir jeden Tag gut erklären kannst, warum du das tust. Ja, das spielt eben eine entscheidende Rolle und was wir sehen ist, dass das, was man heute unter den 17 Sustainable Development Goals, also den von den Vereinten Nationen vordefinierten Nachhaltigkeitsbereichen, was man da so drunter packen kann, dass das ganz besonders gut zur Motivation dient und in den Bereichen passiert bei uns tatsächlich auch das meiste. Das kann der Energiebereich sein, das kann der Mobilitätsbereich sein, das kann häufig hier im HPI der Bereich Gesundheit, digitale Gesundheit zum Beispiel sein oder eben auch der Bildungsbereich sein. Also wirklich zentrale gesellschaftliche Themen, gerade bei der Generation, die jetzt momentan bei uns ans HPI kommt oder schon hier ist, überproportional häufig.
Sie haben Idealisten hier?
Ich möchte mal sagen, wir haben Realisten hier, die versuchen aus ihren Fähigkeiten wirklich etwas zu machen. Und deswegen gebe ich zu, bin ich auch hergekommen, weil das eben wirklich tolle Menschen sind, unsere Studierenden hier, die auch wirklich was bewegen wollen, also die auch offen sind dafür. Jeder darf hier seinen Weg gehen. Aber das Schöne am Hasso-Plattner-Institut ist eben, dass die allermeisten Leute eben wirklich das Ziel eint, etwas zu bewegen.
Also ich hatte ja darauf gehofft, dass Sie sagen, oh, wir entwickeln hier das nächste Instrument, um Kindern barrierefrei Rechtschreibung beizubringen. So einen Hinweis können Sie nicht geben. Sie nicken und lächeln. Oder doch?
Oh doch, ich möchte ja gar keinen zu sehr herausheben, weil wir haben viele tolle Teams mit vielen tollen Produkten. Was wir sehen, ist, dass in letzter Zeit sich natürlich das Thema künstliche Intelligenz als Technologie wiederfindet. Wir haben ein Team hier in Brandenburg und in Berlin, das ist Voice, die mit einem wirklich hervorragenden Technologieansatz dazu beitragen, dass man Pflegedokumentationen deutlich leichter machen kann. Ja, das zeigt einfach, dass man, wenn man das gut macht, dadurch natürlich bewirken kann, dass die Pflegekräfte deutlich mehr Zeit mit dem Menschen und nicht so sehr mit der Dokumentation nachher verbringen müssen. Das vielleicht mal als ein Beispiel.
Sie unternehmen also hier richtige, Venture Journeys und begleiten die Studenten in vielen Regionen. Aber sagen Sie doch mal, ist die IT-Branche nicht immer noch ein sehr männliches Ding?
Tja, leider ja. Ich freue mich, dass wir hier am Hasso-Plattner-Institut schon ein Stück weit besser sind als der Schnitt. Das ist aber ein Thema, was uns hier insgesamt als HPI, auch unser Management, extrem stark bewegt. Und wir versuchen eigentlich auf allen Ebenen für Besserung zu sorgen. Sowohl eben schon auf der Ebene von Schülerinnen, die wir fürs HPI oder generell eigentlich für die MINT-Berufe, insbesondere natürlich die Informatik, gewinnen wollen, aber dann auch hier am HPI, um dann auch ein Stück weit zu berücksichtigen, dass bestimmte Themen jedenfalls mal begünstigen.
Wie hoch ist denn hier der Anteil der Frauen, die hier studieren, die bei Ihnen in die School of Entrepreneurship gehen?
Mein letzter Kenntnisstand jedenfalls ist, dass wir 15% Frauenquote bei uns momentan am HPI haben. Wir arbeiten, wie gesagt, da alle eigentlich jetzt immer stärker daran, das auch noch besser hinzubekommen. Ich merke, dass insbesondere Mädchen und Frauen häufig dadurch motiviert sind, etwas zu bewegen. Viel häufiger noch, als das Jungen und Männer manchmal sind. Und dass Informatik unterverkauft ist als etwas, was staubtrocken ist und gar nicht als das so wichtige Werkzeug, um genau diese großen Probleme und Herausforderungen unserer Zeit eben angehen zu können. Das gilt ein Stück weit auch dann wieder für das Thema Entrepreneurship. Wir sehen hochambitionierte Studentinnen und fast immer dann in einem Bereich, der eben unter diese 17 Sustainable Development Goals drunter fällt, um eben das Unternehmertum als Werkzeug wiederum zu benutzen, etwas zu bewegen. Wenn die Frauen dann wirklich hier am HPI studieren, gibt es schon eine ganze Reihe von Angeboten und wir bauen auch wirklich immer mehr dazu. Wir haben momentan zum Beispiel Reisestipendien, um zu großen Veranstaltungen im Bereich IT und Frauen zum Beispiel zu fahren. Wir haben eine große Konferenz, die Women in Tech Konferenz mit Eventformaten pro Jahr und wir haben tatsächlich auch extra Räumlichkeiten hier am HPI. Man kann sich immer darüber unterhalten, ob das alles notwendig ist oder nicht. Die Erfahrung und ein Stück weit auch die Wissenschaft zeigen aber, wenn man spezielle Angebote macht, dass die angenommen werden und dass man dadurch eben genau dann doch eben auch wirklich etwas bewirken kann.
Warum ist es denn eigentlich so wichtig für ein Gründungsökosystem, dass auch Frauen dort vertreten sind? Man könnte doch auch sagen, ehrlich, okay, Frauen arbeiten aus vielen Gründen lieber in der zweiten Reihe. Wenn Frauen BWL studieren, dann gehen die eigentlich immer ins Marketing. Warum ist es so wichtig, dass auch Frauen Startups gründen?
Also meine Erfahrung ist, dass gerade die interdisziplinären und auch eben geschlechtergemischten Teams eine Vielzahl von Eigenschaften mitbringen, die reine Männerteams und vielleicht manchmal auch reine Frauenteams so eigentlich gar nicht unbedingt haben. Die Stärke kommt da eben aus den vielen verschiedenen Blickwinkeln, Emotionen, Handlungsweisen, Verständnissen. Wir suchen das hier zum Beispiel auch bei uns im Team an der School of Entrepreneurship abzubilden. Was man immer wieder merkt, ist, dass Frauen, wenn sie Unternehmerinnen werden, sehr häufig ein, ich möchte nicht sagen glücklicheres, sondern erfolgreicheres Händchen haben, dann ihre Unternehmungen auch tatsächlich weiterzubringen. Und ich glaube, das liegt eben auch daran, dass Frauen häufig erstmal mehr zuhören und dann eine Entscheidung treffen. Und dass deswegen eigentlich Frauen aus meiner Sicht gerade jetzt und in Zukunft gute Chancen haben, mal die erfolgreicheren Gründerinnen zu werden.
Zuhören ist immer eine ganz zentrale Kernkompetenz.
Total.
Manchmal muss man ja auch wissen, was der Kunde will.
Ja.
Oder die Kundin. Sagen Sie mal, machen das eigentlich andere Länder in der Welt besser, die wir uns zum Vorbild nehmen könnten?
Was ich immer wieder feststelle, ist, dass eine große Rolle eben die Selbstverständlichkeit, die Niederschwelligkeit spielt, mit der bestimmte Themen einfach gelebt werden. Und jetzt muss ich leider wieder auf die Schulen und ein Stück weit eben auch vielleicht die Universitäten hier in Deutschland zurückkommen. Wir haben es immer noch nicht als Gesellschaft verstanden, wie wir frühzeitig neben den klassischen Jobs, die ich als Angestellter ausüben kann, auch dafür begeistern, selbst Dinge zu machen. da sind viele Länder aus meiner Sicht, manchmal sind es gar nicht ganze Länder, sondern bestimmte Regionen einfach besser. Also wir gucken stark zum Beispiel an die Ostküste der Vereinigten Staaten, ja, auf die Region Boston mit dem MIT, was natürlich einen ganz großartigen Job macht. Das liegt dann ganz häufig daran, dass es eben gar nicht nur Einzelangebote sind, sondern dass das Ökosysteme sind, in denen ein bestimmter Geist vorgelebt wird und deswegen es auch viel selbstverständlicher ist für alle, egal ob Frau oder Mann, diesen Weg zu gehen. Das fehlt uns an ganz, ganz vielen Stellen und wir wollen hier am HPI für solche Gründungsökosysteme eben stehen. Wir haben hier ein umfangreiches Ökosystem schon jetzt aufgebaut, das weiter wächst. Zudem gehört eben nicht nur die School of Entrepreneurship und es gehört nicht nur das HPI dazu. Da gehört massiv dazu, dass man, wenn gegründet wird, man dann die Startups nicht einfach alleine lässt. Und dann muss man natürlich gucken, dass man sie relativ nahtlos weiter begleitet, weswegen wir hier bei uns im Ökosystem einen Startup-Bereich haben, in dem die Teams dann weiter betreut werden mit 12 Monaten individueller Unterstützung, mit Investments, die wir tätigen, bevor am Markt Investments getätigt werden. Wir haben ein großes Netzwerk an Unternehmen, an Mentoren, an, ganz wichtig, Business Angels und Finanzinvestoren, was wir dann öffnen und gezielt hier am HPI zusammenbringen. Und wir begreifen uns hier eigentlich ein Stück als hoffentlich Vorbild-Ökosystem, um ja mit vielen anderen gemeinsam zu zeigen, was Innovations- und Entrepreneurship-Ökosysteme alles bewirken können. Wir haben hier in Deutschland unfassbar viel tolle Forschung und wir machen nicht an allen Stellen das daraus, was man daraus machen kann. Ich glaube, das liegt einfach ein Stück weit daran, dass wir genau die Begeisterung aus dem Erforschten mehr zu machen, bei den Leuten entweder nicht oder zu spät wecken. Ja, es gibt die Angebote, die sagen, ja, wenn du soweit bist, dann komm zu uns, dann schauen wir mal, ob wir das durch einen Transfer in die Wirtschaft bekommen. Und dann ist es häufig schon zu spät. Ja, was wir hier viel stärker versuchen, ist eigentlich parallel zur Forschung schon Begeisterung dafür zu wecken, was zum Beispiel ein Produkt so alles an Potenzial am Markt hätte oder dass sie aber als Partner für Menschen, die sagen, das ist so toll, das möchte ich gerne gründen, auch wirklich dann als Ansprechpartner und Unterstützer zur Verfügung stehen.
Wagemut.
Wagemut, jawohl.
Denken Sie, da wäre was, wo dem Ökosystem geholfen wäre, wenn es nicht mehr da wäre?
Auf der großen Ebene finde ich das Gründungsumfeld in Deutschland schon wirklich sehr, sehr gelungen. Ich kann das gar nicht anders sagen. Also viele Menschen beklagen sich ja über zu viel Bürokratie, es dauert zu lange, eine GmbH zu gründen, es ist zu kompliziert. Wir haben niederschwellige Möglichkeiten. Wir haben tolle Förderinstrumente auf der Landesebene hier in Brandenburg, genauso wie auf der Bundesebene, ob das jetzt Exist, Gründungsstipendium sind oder Brandenburg Innovativ und andere Sachen. Da sind die Rahmenbedingungen wirklich gut. Die große Herausforderung sehe ich eigentlich eher bei innovativen Produkten und innovativen Ideen, die in die Köpfe und Umfelder hineinzubekommen, die wir in Deutschland hier so haben. Denn wir sind leider an vielen Stellen nicht besonders innovationsoffen. Ich möchte nicht sagen innovationsfeindlich, aber wir haben eine zurückhaltende, manchmal abwehrende Haltung zu allem, was neu ist. Und das habe ich in meinem eigenen Startup nun wirklich lange und häufig erlebt, dass eigentlich erstmal die Haltung kommt, ja, das wäre eine tolle Idee, aber, und dann gibt es viele Spiegelstriche, warum das jetzt zwar toll wäre, aber leider nicht geht. Und das sehe ich hier schon in einigen anderen Bereichen, die mindestens mal einen regulatorischen Kontext haben. Das heißt also, wo wir merken, dass es einfach natürlich Normen gibt, die dann eine Rolle spielen. Das ist der Gesundheitsbereich, das ist natürlich der Energiebereich. Da tun sich Leute schwer, das zuzulassen. Und deswegen werben wir eigentlich immer dafür, dass wir vor allen Dingen Anwendungsräume schaffen, in denen das tatsächlich auch wachsen und gedeihen kann. Und das kann durch verschiedene kleine Dinge häufig ja schon funktionieren, indem man ein Gesetz mit einer Innovationsklausel oder einer Experimentierklausel mal ausstattet und sagt, doch, da soll experimentiert werden, um einer Behörde dann wiederum das klare Signal zu geben, ja, du sollst auch Innovation zulassen. Es könnte ja klappen.
Der Gedanke der Innovationsklausel und das Plädieren für eine Innovationsklausel hat eine lange, lange Tradition am Hasso-Plattner-Institut.
Als Jurist tut man sich sehr leicht, in jedem erdenklichen Setup eigentlich die ausreichende Möglichkeit für Innovation zu sehen. Das heißt also, die Themen, die man regulieren wollte, die hat man reguliert, und die Themen, die man eben explizit nicht geregelt hat, die sind meistens erlaubt und nicht verboten. Das ist aber auch sein Mindset-Thema, denn nicht jeder hat in einer Hierarchiestruktur den Mut, dann genau diese Lücken auch zu vertreten und dafür zu stehen. Und wenn man das schwarz auf weiß aufschreibt, öffnet man nicht mehr der Angst vor dem Fehler Tür und Tor, sondern man gibt dem Mut haben, dem Raum schaffen für Innovation, für Experimentieren, tatsächlich eine gesicherte Grundlage. Und deswegen, glaube ich, würden wir uns den großen Gefallen tun, wenn wir in Zukunft nicht nur einen Normenkontrollrat hätten, der guckt, dass wir keinen zu großen Verwaltungswasserkopf bei jedem Gesetz, was wir auf den Weg bringen, haben, sondern man das eigentlich daraufhin überprüfen würde, die Gesetze, ob sie innovationsfreundlich genug sind.
Kurz gesagt, ja. Wir würden uns einen Gefallen damit tun, ob das dann immer noch aus dem Gesetz gleich in die Gesellschaft hineingelesen würde, hinein diffundieren würde, stünde vermutlich wieder auf einem ganz anderen Block. Bringt mich aber jetzt tatsächlich zur vorletzten Frage, Herr Dr. Pawlicek. Was halten Sie denn von der Kultur des Scheiterns in Deutschland im Vergleich zu der beispielsweise in den USA?
Scheitern ist ja ein großes Wort. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, wenn du gründest, scheiterst du nie, du lernst höchstens. Entweder es klappt oder man lernt. Und ich glaube, da ist viel dran. Ich möchte nicht von diesem Fail fast sprechen zwingend, ja, weil das klingt so, als müsste man permanent scheitern. Aber man muss eben bereit sein, schnell zu lernen. Und je niederschwelliger man anfängt mit dem Lernen, ja, umso richtiger liegt man irgendwann zum Beispiel mit sowas wie dem Product Market Fit. Und dementsprechend ist es schon wichtig, dass man sich darauf einstellt, dass bestimmte Hypothesen, die man aufgestellt hat, vielleicht nicht klappen. Das ist auch tatsächlich der Grund, warum wir hier am Hasso-Plattner-Institut der Überzeugung von Herrn Plattner selbst folgend auch immer schon das Thema Mensch in den Mittelpunkt gestellt haben und rauszufinden, was der Mensch wirklich will. Sodass ich sagen muss, die meisten unserer Startups, die es dann eben hier bis zur Gründung erstmal schaffen, die haben schon so viel mit echten Kunden am Markt validiert, ob es das wirklich braucht, was sie da tun, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann Erfolg damit haben, ein großes Stückchen größer ist.
Aber jetzt haben Sie so viel richtig gemacht, Herr Pawlicek. Da passt fast die letzte Frage gar nicht mehr. Was war die größte Herausforderung in Ihrem eigenen Gründungsprozess? Sind Sie auch mal gescheitert?
Es gab bei uns wirklich viele, viele Steine, die wir aus dem Weg räumen mussten. Und viel von dem, was wir uns vorgenommen haben, hat zum Schluss auch nicht geklappt.
Was denn?
Also wir sind weiter der Meinung, dass das sich irgendwann gar nicht anders darstellen lässt, dass man Dienstleistungen an das Auto und nicht mehr so sehr an die Infrastruktur dranhängt. Aber das hat sehr viel Neues mit sich gebracht. Und zum Schluss ist von dem Unternehmen eine wichtige, aber vielleicht nicht die wichtigste Idee übrig geblieben, nämlich das Laden an Straßenlaternen, dass man eben Orte, an denen man sowieso schon Infrastruktur aufgebaut hat, einfach relativ niederschwellig ertüchtigt, noch eine zweite Funktion tatsächlich auszuführen. Kernidee unseres Startups war und ist, dass wir einen Beitrag zu 100% erneuerbaren Energien leisten wollen, indem ein Auto, das in der Regel 23 Stunden am Tag parkt und nicht fährt, während dieser 23 Stunden eine Rolle als Speicher für erneuerbare Energien am Stromnetz erfüllen kann. Wenn das Auto selbst intelligent ist, dann reicht eine Art Docking Station.
Haben Sie noch eine Frage an den Start-up-Berater der IHK Potsdam, an Felix Mohn?
Fragen immer, aber vor allen Dingen Angebote. Wir freuen uns immer, hier in Potsdam, in Brandenburg, eng mit Unternehmen hier aus dem Umfeld zusammenzuarbeiten. Alle unsere Programme sind davon geprägt, dass wir die Ideen, die da entwickelt und umgesetzt werden, mit echten potenziellen Kunden zusammen entwickeln, auf die Straße bringen. Und deswegen freuen wir uns immer, wenn wir Kooperationspartner hier aus Brandenburg finden. dass wir eben dafür sehr offen sind, gemeinsam mit den Studierenden tolle digitale Produkte zu entwickeln, die man später vielleicht auch mal als Startup weiterdenken kann.
Herr Mohn, Sie haben die Einladung von Herrn Pawlicek gehört. Was fangen Sie damit an?
Also erstmal freue ich mich sehr über die Einladung und nehme sie gerne an und habe auch gleich sehr viele Ideen im Kopf, gerade weil wir auch für dieses Jahr schon Projekte geplant haben, beispielsweise zur Sensibilisierung von Schülerinnen und Schülern für Unternehmertum oder auch zur Unterstützung von Startups. Insofern denke ich, dass wir jederzeit starten könnten.
Also Herr Mohn, Herr Pawlicek, von dieser Stelle aus nochmal herzlichen Dank für die Inspiration, die Kooperationsangebote. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, besten Dank fürs Einschalten. Wenn Sie es machen, machen Sie es in Brandenburg. Denken Sie dran. Und bis bald, sagt Stefanie Schuster.